Grüezi miteinander, ciao zusammen, willkommen beim Blicksport-Podcast Pro und Contra diese Woche. Wir nutzen das Sommerloch, um ganz aktuelle Themen zu behandeln. Natürlich haben wir lustige Sachen dabei, wir haben Tennis, wir haben Formel 1, wir haben Formel E, wir haben Velo, wir haben Shooter und Hockey auch noch im Sommer bis Grad. Und wieder bei mir ist der Stefan Roth übrigens, der noch einmal der Emanuel Gysi vertritt, der zwar aus der Ferie zurück ist, aber noch ein bisschen unpässlich ist. Der Arme hat noch zu tun, wir dürfen ihn nicht überbelasten. Bis Grad.
Pro
und Contra.
Das Streitgespräch. Eine Sportwelt, zwei Redaktoren, zwei Meinungen.
Offensiv. Offensiv ist wie machen wie im Platz.
Man muss auch lernen, damit klarzukommen, Schlag zu bekommen.
Nach vorne immer wieder einen Nadelstich setzen.
Heute mit
Dino Kessler
und Emanuel Gysi.
Ich weiss nicht, wie lange wir noch Zeit haben. Jetzt kommen zuerst noch die Scheissponys.
So, wir lassen los. Aus aktuellem Anlass ist das vielleicht nicht mehr das Thema, aber wir reden nochmal über Equal Pay. Im Profisport, das ist bekannt worden, weil sich die amerikanischen Fußballerinnen ungerecht behandelt gefühlt haben, haben dann das Schlagwort eigentlich kreiert. Equal Pay. Ich frage mich, was ist das überhaupt? Equal Pay im Profisport? Gibt es ja sonst auch nicht.
Ja gut, das ist wirklich ein schwieriger Begriff. Grundsätzlich ist ja jedem einfach klar, dass man sagt, Männer und Frauen sollen gleich viel verdienen, das wäre gerecht, oder? Der Ansatz denkt mir nicht falsch. Grundsätzlich, aber wir reden ja da vom Spitzensport und irgendwoher muss das Geld kommen.
Genau.
Und wie der Mann, wenn wir davon ausgehen, jetzt ein Ronaldo oder ein Messi verdienen sehr viel Geld. Wir wissen gar nicht so viel, es ist sehr, sehr viel. Das ist aus Sphären, wo wir gar nicht mehr daran denken, einfach schwindelerregend. Das Geld kommt irgendwo rein. Das Geld wird noch verdient und dann ausgegeben. Und
erwirtschaftet also.
Erwirtschaftet,
ja. Egal, wie man das dann auch definiert, es wird erwirtschaftet. Also der Club hat das Geld zur Verfügung und zahlt es seinen Stars oder seinen Spieler, was dann auch Position, Status ist von denen. Also es wird ausgegeben, was eingenommen wird, mehr oder weniger. Natürlich hat es Mäzenen und Sponsoren.
Es ist ein wirtschaftlicher Wettbewerb, klar,
genau.
Wo mehr Qualität, mehr zumindest den Spielern, wo man es zutraut, dass besser sind als andere, wird mehr gezahlt. Und jetzt reden wir vom Frauensport. Und dort, woher soll das Geld kommen? Das ist nicht eine Qualitätsfrage der Sportlerinnen, über die wir hier reden. Wir wollen nicht vergleichen, ob die besten Spielerinnen wie die Frauen gleich gut sind wie Ronaldo und Messi. Um das geht es überhaupt nicht. Es geht, woher soll das Geld kommen?
Mhm. Das Geld kommt grundsätzlich vom Publikum, sagen wir es mal so, ganz plakativ und einfach ausgedrückt. Wenn eine sportliche Leistung die Leute begeistert, sie wollen sie schauen, sie wollen sie konsumieren, dann gibt es Geld. Das heisst, ich brauche Werbung, ich brauche Fernsehverträge, ich brauche Tickets, die ich verkaufen kann. Eine Leistung, die ein Haufen Leute passt, dann kann ich Profisportler sein und damit Geld verdienen. Jetzt, wenn Frauen das innerhalb des amerikanischen Verbandes so klären, dass gleich viel kriegen, der amerikanische Verband ist eine nationale Institution, sage ich jetzt mal, mit einem gewissen Förderauftrag. Das heisst, es muss der Frauensport so gefördert werden wie der Männersport. Das hat mit Profisport nichts zu tun. Dort finde ich es eine Pflicht, dass die Frauen genau gleich behandelt werden wie die Männer. Da geht es ja um die Förderung, die Ausbildung und dann auch die Bezahlung der Nationalspieler. Aber im Profisport ist das ja nicht gegeben. Also zum Beispiel, wenn wir irgendeinen Club nehmen, sagen wir der FC Basel, der ist ja nicht verpflichtet, zum Frauen anstellen, die auch shooten. Der FC Basel verkauft seine Herrenmannschaft, weil das einfach immer so war. Jetzt müsste man eigentlich sagen, dann müsste irgendjemand einen Frauenfußballclub gründen und die Frauen nachher als Profi anstellen und sie zahlen. Und dann taucht genau die Frage auf, woher kommt das Geld?
Eben, man versucht ja jetzt schon Synergien zwischen dem Mann und dem Frauenfußball zu nutzen, oder? Früher sind das ja eigentlich dann eher unabhängige Vereine gewesen, wo die Frauen Fußball gespielt haben. Mittlerweile sind die meisten bei den grossen Clubs angegliedert oder eingegliedert worden mit der Zeit, weil das Synergien genutzt werden können und wahrscheinlich in einer gewissen Art eine Quersubventionierung rum ist.
Genau, oder? Aber macht denn das Sinn? Also der Frauensport muss ja eigentlich eigenständig sein und sich auch selber finanzieren können. Sonst der Gedanke vom Querfinanzieren bedingt immer eine gewisse Abhängigkeit. Also man ist dann am Willen von der Herren quasi ausgeliefert, wie viel zahlen sie denn für die Frauenabteilung? Das ist ja eigentlich verkehrt, oder? Eigentlich müssen die Frauen eigene Clubs haben, eine eigene Meisterschaft, die sich selber finanziert. Und dann wäre das genau gegeben. Aber selbst dann, Equal Pay gibt es nicht. Innerhalb von einer Mannschaft, irgendeiner Profimannschaft, gibt es kein Equal Pay. Jeder wird so gezahlt, wenn er sich eben auch verkauft, vielleicht aufgrund vom Geschick vom Agent oder von seinen Leistungen, statistischen Zahlen. Aber Equal Pay gibt es nicht. In einer Mannschaft verdienen nicht alle gleich viel.
Eben innerhalb von der Mannschaft nicht. Aber ich sage jetzt, ich bin ziemlich optimistisch, dass der Frauenfußball Schritt für Schritt wird mehr Geld generieren. Ich glaube, es ist für für Zuschauer und vor allem für Werbepartner sehr interessant geworden.
Finde ich auch.
Und wenn natürlich die Zuschauerzahlen in den Stadien steigen, ich sage jetzt Woche für Woche, kommt mehr Geld rein. Equal sind wir dann noch nicht ganz, das ist klar, aber im Verhältnis
hey, das find equal. Das finde ich auch nicht fair. Ja. Das zu fordern, finde ich unfair. Das hat mit Gleichstellung auch nichts zu tun. Es muss Sinn machen, aber all die, die jetzt am lautesten schreien, nochmal, ja, die müssen gleich viel verdienen oder auch viel Recht verdienen, Recht zahlt werden, die sind aufgefordert, um jetzt ins Stadion zu gehen, zum Liebling kaufen von diesen Frauen, zum Tickets kaufen, zum einen Aufschwung bringen, das heisst, und ich rede nicht von einer WM, ich rede vom Tagesgeschäft, das heisst, vom Profifußball von den Frauen, wenn es denn das einmal gibt. Bei uns in der Schweiz noch nicht so in dem Maß wie zum Beispiel in Deutschland, Spanien, Frankreich zum Beispiel, wo sie eine Meisterschaft haben, wo sehr viele Leute gehen schauen. Aber eben, das muss dann zu einer Tendenz werden, die sich irgendwann so einbürgert, dass es genau gleich besucht wird, regelmäßig und für Aufsehen und Diskussionen sorgt, wie der Männerfußball. Anders geht es nicht.
Und der Knackpunkt neben dem in den Stadien ist natürlich Fernsehen. Also wenn die Champions League gespielt wird bei den Frauen, dann müssen wir doch davon ausgehen, dass die Fernsehstationen viel Geld dafür würden zahlen dereinst. Und dann kommt Geld rein. Und somit kann man den Motoren anschmeissen, dass mehr Geld reinkommt, das ausgegeben werden kann an die Spielerinnen. Und das wäre sicher gerechter, aber so wie es jetzt läuft, glaube ich, ist es nicht in dem Sinne eine richtige Ungerechtigkeit, weil sind da im Marktverhältnis. Und das ist ja in allen Sportarten so. Ich meine, wenn jetzt nur mit jemandem Ruder, Mann oder Frau, spielt jetzt keine Rolle. Und dort wenig Geld reinkommt, dann schafft er sehr hart, macht eine grosse Leistung, genau. Aber wird nicht gleich zahlt wie vielleicht ein Hockeyspieler als Beispiel.
Genau, das ist ja vielfach auch das Argument von den Frauen jetzt, die sagen, ja, aber die Frauen trainieren auch hart und schaffen hart. Und das geht es gar nicht. Natürlich machen sie das. Aber der Unterschied im Lohn vom Profisportler kommt nicht vom Geschlecht her, sondern einzig und allein, wie wirtschaftlich ist der Sport? Wie viel Geld wird eingenommen? Also wenn die Namen da sind, dann kann man die weitergeben, sonst halt nicht.
Aber man kann natürlich Punkte sammeln mit dem Zustand, wo man drin lebt. Nicht ein zu hoch bezahlter Sportler zu sein, der es ein bisschen einfach hat, der ein bisschen abhebt. Das ist auch der Ruf, den die grossen Fußballer haben. Oder ich sage, die Frauenfußballerinnen haben einen guten Ruf. Die arbeiten hart für ihren Job, verdienen wenig. Und das ist fürs Image dann wieder praktisch. Und das wird sich wahrscheinlich noch immer wieder ummünzen lassen im Werbebereich auf Dauer.
Stimmt. Die Tendenz ist noch da, aber sie dürfen es nicht überreizen. Hat man bei den Amerikanerinnen nicht schon gewisse Tendenzen rausgespürt, dass eben genau das passiert, dass mit politischen Themen überfrachtet wird, die sportliche Leistung. Und natürlich müssen sie auf gewisse Missstände hinweisen, aber übertrieben dürfen sie es auch nicht. Sonst kommt dann genau der Effekt, wieder, dass dann heisst, ah, siehst, jetzt machen sie das Gleiche wie die Männer. Die Rapinoe hat auch schon Tendenzen angenommen, dass sie sich quasi über die Mannschaft stellt und Themen anspricht. Und ich sage, muss mit der Mannschaft nicht mehr viel zu tun, aber das sind dann Details. Ich sage einfach, wenn es um Bezahlung geht, müssen wir noch einen Schritt machen. Aber wie gesagt, alle, die dafür sind, dass die Frauen im Sport auch mit Profisport Geld verdienen, die müssen in Gottes Namen die Spiele besuchen und dafür sorgen, dass es mehr Zuschauer gibt. Das ist der einzige Weg.
Und sie werden es nicht bereuen, würde ich jetzt schon fast sagen, weil da wird guter Sport und interessanter Sport geboten ohne Shishi.
Absolut. Interessanter Sport sprichst du an. Das dürfen wir in dem Fall auch von der Formel 1 sagen. Man hat vor Wochen noch gejammert, wie langweilig das ist. Mittlerweile haben wir zwei Rennen gehabt, wo es zünftig zur Sache gegangen ist. In Österreich und jetzt in Silverstone in England. Flächendeckend wird berichtet, es ist wahnsinnig viel gelaufen. Man hat zwei Kämpfe gesehen, die nicht ganz entscheidend waren, aber sehr interessant zwischen dem Verstappen und dem Charles Leclerc in Silverstone. Über Runden haben sich die quasi bekämpft, ohne dass etwas passiert ist. Und dann kommt der Sebastian Vettel und schiesst den Verstappen ab. Der Vettel ist langsam ein bisschen durch, glaube ich. Das Thema ist aktuell, oder?
Ich glaube, es fast einmal tut man ein bisschen Unrecht. Ich meine, er fährt mit einem Gefährt, wo er halt fährt, und das ist nicht ein Mercedes. Er fährt mit einem Ferrari, und zu Ferrari hat man, wie viele Jahre sind es? 13 Jahre, 12 Jahre kann man Weltmeistertitel mehr gewonnen.
2007 Kimi Räikkönen.
12 Jahre, also oder? Genau, 13 Rennen ohne Sieg. Oder? Ferrari ist einfach nicht ganz so einfach zu gewinnen. Der Vettel hat die Möglichkeit das Jahr sicher schon gehabt, jetzt das mal nicht. Aber ich glaube, er spürt natürlich, dass er einen Wagen hat, der nicht gleich gut ist, und dann versucht man halt ein bisschen mehr ans Limit zu gehen, mal ein bisschen mehr zu riskieren, mal sieht er eine Lücke, die nicht da ist, da war keine Lücke da gewesen. Ja, das ist das Gesamtpaket, das dann vielleicht nicht funktioniert, und ich glaube es nicht, dass es den Fahrer nicht mehr bringt. So.
Ich glaube, der Vettel ist tatsächlich durch, und er ist mental noch nie der Stärkste gewesen. Er war dann gut gewesen, wenn sein Auto überlegen war, sobald er muss in Zweikämpfen Den Unterschied ausmachen hat man gegen den Verstappen viel gesehen, hat man gegen den Hamilton viel gesehen, hat man jetzt wieder gesehen, letztes Jahr Hockenheim, wo er auf einer, oh, was ist das, feuchte Straße, ganz nass ist er nicht gewesen, ausgerutscht ist in der Sachskurve, die Leitplanke, Streckenbegrenzung, ausgeschieden. Das sind so Anzeichen dafür, dass das Nervenkostüm einfach nicht das dichteste ist. Da kommt noch seine exaltierte Art dazu, dass er jeden kleinen Trainingserfolg Vater über den Bordfunk singen, dann, wenn etwas passiert, ist er zu Tode betrübt. Also dem fehlt auch ein bisschen die Ausgleichheit und das Mitteilungsbedürfnis, das geht ein Haufen Leute auf den Sack, da bin ich ganz sicher, da tut er sich keinen Gefallen. Und er zeigt auf der Piste überhaupt keine Souveränität. Vierfacher Weltmeister, der jetzt von einem Leclerc abgetrocknet wird, der das zweite Jahr in der Formel 1 fährt, wo viel souveräner wirkt als der Vettel. Also er hat nicht nur seine Position... Ja gut, er hat viel zu wenig zu verlieren, aber wenn du vierfacher Weltmeister bist, hast du ja am Beispiel vom Hamilton, lässt sich das am besten ablesen. Der ist mittlerweile so souverän, der lässt sich auf gewisse Sachen gar nicht mehr ein. So verliert er auch sein Auto nicht. Der
Vettel, aber das ist genau die
Wechsel. Immer irgendwo... Ja gut, aber der Vettel
ist ja... Der Hamilton weiss, er hat ein Top-Produkt, Top-Material, auf dem er fährt. Und er ist ein guter Fahrer. Und er weiss, wenn ich kein Seich mache, habe ich sehr gute Chancen, meine Punkte zu holen.
Natürlich ist es am einfachsten, wenn man in einem Mercedes hockt. Aber du hast ja als Nicht-Mercedes-Fahrer in dem Sport die grosse Chance, dich zu profilieren. Weil alle sagen, ja, sein Auto ist nicht so gut wie ein Mercedes. Aber sobald du näher herkommst, machst du eigentlich das Beste. Das zeigt zum Beispiel Verstappen, das zeigt auch der Leclerc.
Aber der Vettel hat eben nicht jetzt erst angefangen bei Ferrari und kann jetzt das unbeschwert zeigen, sondern er hat ein paar Jahre auf dem Buckel, wo er keinen Weltmeistertitel ins Ferrari-Land gebracht hat. Ja, und das war eigentlich der Auftrag, wo er gekommen ist. Oder?
Also, meine, wir haben einen vierfachen Weltmeister. Dann ist er einfach nicht gut genug. Ja, punktum. Er macht den Job nicht. Er müsste mit seiner Erfahrung, mit seinen Titeln, die er schon hat im Rucksack, die ihm doch eine gewisse Selbstsicherheit geben müsste er eigentlich besser sein als er jetzt ist. Es kann nicht sein, dass der Leclerc souveräner wirkt auf der Piste, wenn es eng wird.
Dann lass mich die Frage kurz so stellen. Lewis Hamilton, hat er mit Ferrari schon einen Weltmeistertitel gewonnen in über 4 Jahren?
Schwierig zu sagen. Vermutlich wäre es letztes Jahr gelückt oder vorletztes Jahr. Und in den ersten Jahren war der Vettel sehr nahe dran. Da haben sie sich bekämpft, nicht ganz bis zum Schluss, aber dort war Ferrari auf Augenhöhe gewesen. Und auch dort hat es eben Situationen gegeben, ich mag mich an Austin erinnern, die erste Kurve, wo ihm der Vettel raussendurch wollte und dann einfach nicht nachgegeben hat, am Schluss hat er das Auto verloren. Und das sind so Situationen, wo der Hamilton viel früher als der Vettel gelernt hat, wie man sich auch mal zurücknimmt und dann vielleicht nicht jedes Mal die Position behaltet, aber ganz sicher ohne Schaden durchkommt. Und das hat der Vettel nicht begriffen.
Ich glaube, wenn man regelmäßig Sieger ist und auf der Siegerstraße ist, ist es einfacher, die Nerven zu behalten. Das ist wie im Eishockey, wenn man provoziert, ist es viel einfacher, wenn man in Führung liegt, als wenn man hinten liegt.
Das ist ja so, ja. Wenn man führt, ist es immer einfacher. Aber ich sage jetzt, du musst ja aus dieser Situation vom Vettel aus zum Beispiel, kann ich ja sagen, wie du gesagt hast, das Auto ist nicht so gut wie der Mercedes. Da hole ich einfach das Beste raus. Wieso versuchst du denn jedes Mal mit der Brechstange dahinter zu gehen? X-mal gegen den Verstappen gescheitert mit dem Versuch und jetzt trocknet man einander den Leclerc ab. Und wirkt vor allem viel souveräner, oder? Das gibt mir ein bisschen zu denken, muss ich ehrlich sagen.
Als nächstes haben wir gerade über Tennis reden, oder? Wenn ich mich nicht ganz schwer
Wir wollten über Tennis reden, ja. Wimbledon-Finale war ein epischer Match gewesen. Im fünften Satz ist es also auf Messer schneiden gestanden. Man konnte fast nicht mehr herschauen, muss ich sagen.
Man konnte lesen, man konnte hören, Federer sei eigentlich der bessere Spieler gewesen. Teilst du die Meinung?
Habe ich auch gelesen. Im grundsätzlichen Sport immer dafür, dass das Resultat am Schluss die einzige Wahrheit ist. Das heisst, egal wie du gewinnst, bist du besser gewesen.
Der Boris Becker war der Meinung, der Djokovic kann nicht, man müsste mehr Respekt gegenüber dem Djokovic aufbringen, oder bist du auch der Meinung? Oder du?
Boris Becker würde raten, möglichst mehr Respekt für sich selber aufzubringen. Das wäre einfach das Gescheitste in seiner Lage. Und das würde bedingen, dass er einfach mal ruhig ist. Jetzt stellt er sich auf die Seite vom... Jetzt spielt er sich als Anwalt vom Djokovic auf. Weil er mit dieser ganzen Sache überhaupt nichts zu tun hat. Die Klasse vom Djokovic, vom Federer und vom Nadal schliessen wir die mal als Gruppe zusammen, hat der Becker nie gehabt, wird er auch nie haben. Er liegt am Boden, man soll nicht auf dem Mumm trampeln, aber die finanziellen Probleme und seine
Also ich finde, das tut jetzt
das hat er sich nicht. Doch, ich finde schon, das ist genau die Motivation für ihn. Weil seine einzige Chance ist, jetzt stellt er sich auf die Seite vom Djokovic, damit der Federer nicht noch grösser wird in seinen Augen. Das ist einfach plump, blindlings und dumm.
Sehr ungerecht mit dem Boris Becker, aber gehen wir zu der Kernfrage zurück, die er aufgebracht hat. Kommt der Djokovic genug Respekt für seine Leistung über?
Ich finde, er hat genau den Respekt, den er verdient, nämlich, dass er ein erstklassiger Tennisspieler ist, der Beste auf der Welt im Moment, sagen die Resultate aus, aber was er nebendran
aber selbst treibt, dann sagt man noch, ja, der andere ist eigentlich besser gewesen und der hat die Eleganz und die Klasse.
Wie gesagt, ich meine,
was soll denn der Djokovic noch anders machen? Das ist ein wunderbarer Tennisspieler und ich glaube, dass er mehr Respekt hätte verdient. Er hat einen sehr bedeutenden Wimbledon-Finale gewonnen über 5 Sätze. Schade ist, dass nicht noch länger gespielt wurde, würdest du auch sagen, oder?
Ja gut, mir hat es gelangen, die noch andere Sachen zu schauen. Das waren noch Golfturniere nachher, die auch wichtig waren. Scottish Open übrigens. Gut, hat jetzt mit dem nichts zu tun. Ich sage, er kriegt den Respekt, den er sich verdient. Man hat vielleicht eine andere Messlatte, hängt natürlich hoch auf dem Niveau. Man ist sich an den Federer gewöhnt, der nicht nur auf dem Platz sehr souverän ist, sondern auch neben dem Platz eine Art hat, wo man überall verkaufen und vertreten kann. Ich finde, das passt wunderbar zum Tennis. Und dann gibt es noch die Story mit der ATP, wo der Djokovic auch eine dubiose Rolle spielt da mit dem neuen Chef. Und da muss ich sagen, da versucht er sich einfach auf Umweg eine Position zu ergattern, wo er eigentlich gar nicht nötig hat.
Ich glaube, alles, was man mit Djokovic macht, tut man generell ein bisschen negativ auslegen. Bei einem Federer ist man immer sehr wohlwollend, zu Sachen auszulegen. Beim Federer tut man zugestehen, dass er, wenn er etwas zum Tennis machen will, dass es für das Gute vom Tennis ist. Mit Djokovic hat man das Gefühl, das sind Eigeninteresse, Egoismus. Das sehe ich nicht so. Ich glaube, das ist ein Top-Sportler, der auch viel Stil an den Tag legt, der nicht die natürliche, positive Ausstrahlung vielleicht hat von Federer, aber ich ziehe meinen Hut von Djokovic und glaube auch, dass er in dem Moment, wo das Final entschieden wurde, ist jeweils da parat ist, um zu entscheiden und dort die Matchball zuerst abzuwehren oder der Federer hätte sie nicht verwerten können. Das ist eine Ansichtssache.
Ja, klar.
Und das ist ein Top-Spieler und der hat schon dreimal an Grand-Slam-Turnier gegen den Federer einen Matchball abgewehrt und nachher das Spiel gewonnen. Und
ja.
Das ist eine riesige Qualität.
Ja, und für das kriegt er auch sehr viel Respekt. Ja, einfach nicht mehr, als er verdient.
Ich bin da nahe beim Boris Becker und finde, das könnte noch ein bisschen mehr sein. Aber gut.
Also das würde ich nicht empfehlen. Allzu nahe zum Boris Becker würde ich nicht aufrücken. Bei dem empfehle ich die Haltung Abstand. Ist wahrscheinlich das Gescheitste. Am Schluss musst du noch irgendetwas zahlen. Das würde ich nicht. Oder kannst du irgendwelche Memorabilien kaufen? Siegesinsignien, wie durchgeschwitzte Socken oder irgendwelche derartige Sachen, die man verkaufen muss, zum einigermaßen. Nein, ich würde sagen, einfach mal ruhig bleiben. Weil für ihn gescheiter, als sich immer wieder im Vordergrund zu drängen. Und dann muss man sich fragen, ja, was hat er jetzt wieder? Also das ist fast schon tragisch.
Nur kurz noch zum Boris Becker. Ein ganz grosser Tennisspieler war. Mhm. Jetzt macht er einen Job als Experte zum Tennis. Ich höre ihn nicht ungern mit seiner Meinung. Er ist jemand, der Zeug halt ein bisschen pointierter vielleicht sagt, als jemand
anderes.
Das tut der Sache grundsätzlich gut. Darum finde ich ein bisschen hart, dass du da einen Maulkorb für den Herrn Becker forderst. Aber lassen wir das. Ich glaube, wir können zum nächsten Thema gehen. Das wäre Tour de France. Dort sind es letzte Woche, an diesem wunderschönen Ort mit dem Namen La Planche des Belfis.
Hat so wunderbar. So
Schotterstrecke auf der Endphase und es ist grausames Loch darauf gegangen.
Also ich bin vollkommen begeistert gewesen. Ich habe nur gewusst, dass es grausame Steigungen hat, also Rampen dort drin, wo es wahrscheinlich schwierig ist, um nicht am Velo zu fallen rückwärts. Und dann sehe ich die Schotterstrasse. Das war so ein Retro-Gefühl gewesen, aber nicht auf plumpe Art und Weise, sondern einfach frisch gebaut und habe gedacht, wow, das ist jetzt genau das Richtige. Also so holst du die Leute, holst die Leute ab, das wollen sie sehen. Das erinnert sie an früher und verbindet es mit der Moderne.
Ja, ich glaube, ich finde, es muss nicht sein. Also, die Herren auf den Rädern haben wirklich schon einen harten Job und dann Entschuldigung.
Ich würde sagen, Gopferteli.
Ich kann es sagen. Am Schluss ist noch die Strasse so, dass das noch doppelt hart ist. Es ist schon 25 Steigungsprozent Gopferteli. Ich sage es schon wieder. Der geht grausam darauf. Da brauche ich wirklich nicht noch eine Strecke, die es weniger geschmeidig macht, darauf zu fahren. Ich halte eigentlich nichts von diesen Pseudo-Retro-Massnahmen auf den Strecken. Das ist ein guter Sport und ich finde Tour de France etwas Faszinierendes, weil die Leistung ist massiv von diesen Leuten und ich den Angriffswillen, der dann einmal auch noch zu sehen ist, wenn man zu sehen ist, habe ich den Plausch dran. Aber ihr braucht es nicht nur Schotterpisten. Das, zum Glück, wenn es dort drauf geht, ist es nicht gefährlich, oder? Das letzte Jahr hat man ein paar Roubaix-mässige Sachen gehabt. Und das hat jetzt dann, wird es
das braucht es gar nicht. Also, sobald es gefährlich wird, ist es übertrieben, weil die Gefahr besteht ja bei denen immer in den Abfahrten. Also die gehören immer dazu und die sind halsbrecherisch. Und die müssen so dort runterfahren, wenn sie das Tempo halten wollen. Aber das finde ich, wie du sagst, es ist nicht gefährlich. Es gibt im Ganzen, es verzaubert eigentlich die Etappe noch. Es gibt noch eine Patina am Schluss, die ich wunderbar finde. Dann müssen sie nämlich in dieser Steigung drinnen auch noch aufpassen, dass das Rädchen nicht durchdreht. Wenn schon. Wir bringen jetzt die Kraft in den Schotter rein. Ich finde es wahnsinnig. Ich bin wirklich begeistert gewesen, vollkommen überrascht und kann nur sagen, mehr derig Sachen. Am Schluss noch einen Kilometer Schotter, dass der einem vielleicht noch die Nerven verliert oder so. Aber es passiert ihm nichts. Das ist auch Kunst, dass du in der Phase, wo du eigentlich körperlich schon erledigt bist, noch Sinn beieinander hast und das gleich noch
aber wenn dir so Sachen gefallen, könnte man ja sagen, in der Formel 1 tut man in der 5. Runde, fangen wir ein bisschen Wasser auf die Straße, damit es noch etwas geht.
Du wirst lachen, der Pläne existieren tatsächlich oder haben mal existiert, wo es vor ein paar Jahren auch langweilig war, hat man irgendwie die Idee gehabt, man könnte jetzt quasi künstliche Regenrennen produzieren, um ein bisschen Spannung reinzubringen. Das war, glaube ich, eine Idee von Bernie Ecclestone, muss ich sagen. Diese Pläne hat man aber rasch wieder verworfen, weil es dann einfach zu gefährlich ist.
Aber du hättest das gerne, weil ich etwas geht dann nochmal, oder?
Nein, da muss ich sagen, das finde ich auch übertrieben. Entweder regnet es oder es regnet nicht. Wenn man an der Strecke irgendwelche Massnahmen trifft, dass man irgendwo Schikanen ein- oder ausbaut, finde ich okay. Das sind Massnahmen, die man kann durchziehen kann. Aber irgendwie das Wetter gehen simulieren, finde ich, nein, das geht nicht. Das bringt auch nichts.
Oder man könnte dann einen Schotterteil in den letzten zwei Kurven rutschen. Ich will es jetzt auch nicht überzeichnen. Ich finde, in der Tour de France kann man sich auslesen, wo man durch will. Und dann finde ich, muss man keine Schotterstrasse suchen. Es gibt gute Passstrassen. Aber das ist tatsächlich ein wunderbarer... Also nicht am Schluss ist es wirklich schön, richtig heftig draufgegangen dort. Ja. An dem wunderschönen Ort mit dem noch schöneren Namen La Planche des Belles Filles.
Das sagst du gerne. Das war das zweite Mal. Jetzt ja. Ich würde es auch mal noch sagen. La Planche des Belles Filles. Wunderbar. Gut, ich sage nein, das muss man bei jeder Bergetappe machen. Ich finde es als Ausnahme einmal, wenn es ein besonderer Ort ist, okay. Also zur Regel muss es nicht werden, sonst ist es auch wieder langweilig. Wir haben noch einen, wo wir uns sehr gerne darüber unterhalten. Der EHC Kloten hat nämlich seine Spieler in der Sommerpause auf Baustellen in Altersheim und weiss ich wo hingeschickt, um sie unter das Volk zu bringen. Eine Motivation, muss ich sagen, die ich nicht ganz teilen kann. Es soll nicht mal Bestrafung gehen.
Ja, nein, es ist nicht zu hart gesagt worden, dass man nicht bestrafen will, hinterher zumindest.
Ja, also wenn das sagen musst, man hätte nicht bestrafen, dann erklärst du ja eigentlich schon selber, dass sie wollen bestrafen. Und dann nimmst du eigentlich dieser Sache den ganzen Reiz. Auch die Leute, einer, der auf der Baustelle schafft, gehört das und sagt, die Spieler sind nicht voll gegangen, jetzt schicken wir sie quasi auf die Baustelle. Dann können sie mal lernen, wie es ist, wenn man richtig arbeiten muss. Das hat mit dem Sport nichts zu tun. Und da sind sie über das Ziel rausgeschossen oder neben die Tour. Einfach getroffen haben sie nicht.
Also ich finde das eine schöne Aktion grundsätzlich, wenn man auch mit den Leuten in Austausch kommt. Und ich glaube, jetzt die Ebene finde ich, wenn man sie so sieht, eben der Punkt gefällt mir vielleicht auch nicht ganz, wo man dann sagt, eben, jetzt sollen sie mal sehen, wie es richtig arbeiten ist. Die Profisportler arbeiten hart. Das ist nicht etwas, wo man auf dem Liegestuhl die ganze Zeit liegt und nichts macht. Der Punkt gibt es Leute, die das völlig verkennen. Aber absolut. Grundsätzlich habe ich den Plausch, wenn die unter Leute kommen, wo sie und zwar nicht... einfach sonst mal an einer Bar oder wenn man sonst überwegen läuft, sondern arbeiten mit denen zusammen. Es gibt einen Austausch, ich glaube, es ist eine gute Horizonterweiterung, würde uns vielleicht auch mal gut tun. Niemand schickt uns dort her, uns brauchen sie jetzt ja da am Mikrofon.
Ja, aber uns werden sie auch nie sehen, ich glaube.
Ja, das kommt noch dazu, ja.
Oder sie werden uns nachher, dann werden sie vielleicht noch giftig, oder? Also wenn wir bleiben da, das ist gut. Nein, die Idee finde ich auch,
meine, für uns wäre es gut, vielleicht.
Für uns wäre es bestimmt gut. Ich teile das auch, das machen sie in Nordamerika ja viel, dass man Community stärker einbindet, dass man etwas zurückgibt als Sportler, finde ich unbedingt nötig, aber nicht auf die Art und Weise.
Was heisst auf die Art und Weise?
Es soll keine Bestrafung sein. Also die Leute in Kloten wissen ja jetzt auch, was es geht. Der Lehmann hat ja das schon angekündigt. Die werden dann im Sommer werden sie dafür büssen, dann gehen sie quasi, was müssen sie Gestell auffüllen, sie müssen auf die Baustelle, sie gehen in ein Altersheim. Das musst du normal einfach machen als Club, um mit der Community kommunizieren, interagieren, dass die Leute für dich reinholst, dass die Spieler kennen. Aber das als Motivation zu nehmen, dass die Leistung nicht gestimmt hat, das ist grundfalsch. Dann begreift man den Profisport nicht. Der Profisport, wenn es dort nicht rund läuft, scheitert es in den allerwenigsten Fällen daran, dass die Leute zu wenig hart geschafft haben. Oder? Das heisst, immer ein härter Säckeln, das ist ein völliger Blödsinn. Aber das ist im Lehmann, in seinem Kopf drin fest verankert. Darum hat er jetzt die Massnahmen noch.
Aber noch das, drauf. Das hat man nicht nur in Kloten, das Gefühl, das hat man auch ein leicht, ein paar Kilometer entfernt in Oerlikon, den Eindruck.
Ja, dort erleichtert man auch ein bisschen umeinander. Und ist auch schon ein bisschen auf dieser Schiene. Die haben nicht hart genug geschafft. Das ist eine Ausrede. Dann hat man nicht genau hergeschaut, dass es falsch gelaufen ist meistens. Beim Hans-Uli Lehmann in Kloten, der hat es ja auch noch gesagt, oder? Wir haben es zu wenig gehasst zu verlieren. Das ist ein fertiger Blödsinn. Jeder Sportler hasst zu verlieren. Wenn es auf dem Eis nicht klappt und die Leute fit sind, dann hat es meistens mit der mentalen Seite etwas zu tun. Darum, ja. Sind Sportler auch nicht jedes Mal genau gleich gut auf dem Platz, obwohl sie immer fit sind, wenn sie immer fit sind.
Weißt du was? Ich werde dir nicht widersprechen.
Jetzt müssen wir aufhören, sonst drehen wir uns da im Kreis.
Wir sind uns einig,
ja. Ja, auf einer Seite schon. Ich finde es auch gut, rauszugehen, mal etwas anderes kennenlernen, die Spieler als Menschen kennenzulernen und nicht als abgehobene Sportler, aber nicht als Bestrafung. Das ist das falsche Signal für beide Seiten. Ich würde sagen, wir wenden uns schnell am Schlussspurt zu. Wir haben ein paar Themen, die wir durchgehauen wollen, aber eben in Kurzform.
Endspurt.
Ich habe da gewagt, überhaupt zu sagen, Formel E in Kurzform. Jeder Formel E-Pilot würde sofort in die Formel 1 wechseln, wenn er könnte. Aber umgekehrt wird das nie passieren. Das zeigt eigentlich den Stellenwert von der Formel E.
Jetzt muss ich es kurz beantworten. Ich sage jetzt ja, Zukunft, wer weiß. Aber ich finde die Formel E eine spannende Sache, muss ich selber sagen. Nächstes Thema, Max Lapierre weg aus Lugano. Ist das ein Verlust für die Liga?
Ich finde es schade, ja. Man muss ja immer sämtliche Facetten anschauen, die ein Spieler hat, die er mitbringt, was er bedeutet für die Liga. Für uns ist es wichtig, dass die Liga lebt, dass es Unterhaltung gibt, dass es Kontroversen gibt. Und für das war Max Lapierre eigentlich Gold wert. Ob er dann noch genau ins Konzept von Lugano reinpasst mit seiner Art, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich sage, der finnische Trainer hat natürlich schon einige Änderungen im Sinn. Darum hat der Max wahrscheinlich keinen Platz mehr mit seinem eher archaischen Spielstil. Ich sage, es ist ein Verlust für die Liga, dass er nicht mehr rum ist.
Das nächste wäre noch der Superleague-Start.
Jetzt muss ich kauen. Superleague-Start, jetzt fängt ihr schon wieder an spielen. Das ist ja wahnsinnig. Die Superleague hat erst gerade aufgehört, jetzt fängt es schon wieder an.
Endlich fangen sie wieder an zu shooten.
Das ist eine andere Einstellung, ja, ich sehe schon. Also die Frage ist, gibt es den nächsten Sololauf? Es kann fast nicht anders sein. IBE wird wieder wegziehen und der Rest wird sich irgendwie zusammenrotten am Schluss und irgendwann wird es spannend, wer noch absteigt.
Gut, jetzt hast du die Frage selber gestellt, die Frage selber beantwortet. Dann stelle ich dir die letzte, dass du nochmal eine kannst beantworten. Frankreich wartet seit 1985 auf einen Toursieger. Ein französischer Toursieger. Julian Alaphilippe ist im Moment Leader.
Kann das ändern? Nein, der kann das nicht ändern. Und zwar, weil er es selber schon gesagt hat, dass er es nicht könne. Er hat gesagt, völlig erstaunt gewesen. Ich kann die Tour de France nicht gewinnen, weil noch die Berge kommen. Voilà, da haben wir es. Nein, ich will noch wissen, was du sagst. Kann der das schaffen?
Natürlich kann er. Wenn er am Wochenende immer noch ein Gold-Trikot trägt, gewinnt er die Tour de France.
Muss er sich also selber übertölpeln. Schön, wir werden es sehen. Nächste Woche ist wieder Zeit, um sich über das Thema auch noch unterhalten. Dann wird Tour de France ein paar Etappen abgespult haben. Wir können darüber reden. Bitte abonnieren Sie uns bei Spotify und so weiter, wo es halt möglich ist. Danke vielmals fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Ciao zusammen. Auf Wiederhören.